32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
Wie ein Signal.
Hallo ihr Lieben, wir sind zurück. Nun die 7. Folge. Sie ist gewidmet der 7. Klaviersonate, Opus 10 Nummer 3 in D-Dur. Wie schon bei den beiden vorangegangenen Folgen sitzen wir in Berlin in Igor Lewitts Wohnzimmer. Igor zu meiner Linken am Flügel auf dem Klavierhocker. Hinter ihm ein großformatiges Wandgemälde, eine Stadtszene, gemalt von seinem tragisch früh verstorbenen Freund Hannes Malte Mahler. Falls ihr übrigens Lust hättet zu sehen, wie es da so aussieht, es gibt ein schönes kleines Video auf der Homepage von BR Klassik, da könnt ihr euch das anschauen. Zurück zur Sonate, Opus 10 Nummer 3, die dritte Sonate dieser zweiten Gruppe von Beethovens Sonaten, hat eine besondere Bedeutung für Igor Lewitt, denn es gibt einen ausnehmend tiefsinnigen, langen, gewichtigen, bohrenden, langsamen Satz, Largo e Mesto, groß, traurig, einer der ausdrucksstärksten Sätze, Langsamsätze, aber Sätze überhaupt, die der junge Beethoven geschrieben hat. Igor sagt bei jeder sich bietenden Gelegenheit bis zur Hammerklaviersonate, also diese riesigen, gigantischen Sonate Opus 106, wesentlich später geschrieben, hat es dann eigentlich keinen so gewichtigen langsamen Satz mehr gegeben. Wir haben uns deswegen sofort entschlossen, mit diesem Satz einzusteigen und sprechen über das Largo e Mesto. Igor, über Opus 10 Nummer 3 kann man sehr viel sagen, aber ich glaube, wir sollten anfangen mit dem Satz, der dir so wahnsinnig viel bedeutet. Largo e Mesto, groß und traurig, zu Deutsch hieße das
ja mal. Das ist einer, der in seiner Trauer, in seiner Schwärze, in seiner Langsamkeit, in seiner Radikalität, einer dieser Sätze, die so exemplarisch dafür steht, was wir in einer anderen Folge besprochen hatten, nämlich Beethoven, der ungefragt mit aller Gewalt einfach in dich hineingreift und dir wehtut.
Es waren jetzt nur 8 Takte, 8 Takte.
Nur 8 Takte, ja.
Tut der Satz weh? Tut er dir weh? Oder spricht er von Wehtuendem?
Das ist alles drei. Er tut mir sehr weh. Ich glaube, er tut weh beim Hören. Ich glaube wirklich, dass es nur noch den langsamen Satz der Hammerklaviersonate gibt, der diese Art von Schmerz und diese Art von weltumfassendem Schmerz und gleichzeitig Individualschmerz nochmal höher treibt, nochmal intensiviert. Und er erzählt, glaube ich, von Schmerz, ja, von finalem Schmerz. Ja.
Man hat diesen Satz ja als eine detaillierte Melancholiestudie bezeichnet, was offensichtlich nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, weil Beethoven seinem berühmten ersten Biografen Schindler der ja immer als unzuverlässig hingestellt wird, aber wahrscheinlich doch vieles richtig mitbekommen hat, gesagt hat, auf Nachfrage, dieser Satz schildere quasi das Empfinden eines Melancholikers. Diese melancholische Sprache ist ja auch zu Beethovens Zeiten schon eine geprägte Sprache. Also es gibt bestimmte, wenn man so will, sprachliche Konventionen. Und dieser Konvention bedient er sich ja da sehr bewusst. Wir haben Vorhalte, wir haben Dissonanzen, wir haben diesen sehr engen Tonumfang des Themas. Könntest du das ein bisschen noch mal kurz zeigen? Weil man hat diese Expressivität, aber die beruft sich auf ein Vokabular, nicht wahr?
Das sind sehr enge Schritte. Dadurch, dass sie so eng sind, erzeugen sie einen hohen Grad an Reibung. Der Satz ist sehr choral geschrieben, viele Stimmen, wieder Reibung, sehr viele Sekundenschritte. Keine Solostimme, volle Akkorde und plötzlich totale Einsamkeit. Wie so eine Glocke. Das könnte jetzt ewig so weitergehen. Im Grunde Musik wie eine Zustandsbeschreibung. Ich glaube auch nicht, dass an diesem Beginn ein Mensch spricht oder singt, sondern hier ist Zustandsbeschreibung. Weil kurze Zeit später, wenn der Zustand beschrieben wurde, jetzt kommt nämlich das Individuum. Zum ersten Mal. Sehr rhetorisch, sehr klar. Immer offen, nie verdeckt. Und jetzt kommt so etwas wie Hoffnung rein. So etwas wie Erlösung. Das Ganze wird zu einer Art Hymne. Hymne stürzt ab ins Aufgeben.
Woran erinnert dieser Vorhaltsakkord?
An den Tristan-Akkord. Wie eine verzweifelte Form von Aufgeben. Wie eine wirklich verzweifelte Form von. Trotz der Lautstärke, wie eine Art resignative Kraftlosigkeit. Also ich glaube, dass der Satz Melancholie und Schmerz zeigt und einfach wirklich wehtut wie kaum ein anderer.
Es ist natürlich kein Zufall, dass Igor Levit an dieser Stelle den Tristan-Akkord erwähnt, jenen berühmten Akkord, der zu Beginn des Vorspiels aus Richard Wagners Oper aus den späten 1850er Jahren vorkommt. Der Tristan-Akkord, ein Vorhaltsakkord, eine in alle Richtungen nach Auflösung strebende Dissonanz, die aber dann im Tristan ganz selten oder nur temporär aufgelöst wird, ist natürlich eine Leidenschiffre, ein musikgewordenes Zeichen für einen nicht aufzulösenden Schmerz. Das kommt hier in dieser Sonate Beethovens immer wieder vor. Daran kann man auch sehen, dass es eine große Kontinuität gibt zwischen den Mitteln, derer sich Komponisten in der Klassik bedient haben, bis hin dann zur Hochromantik bei Richard Wagner. Hier kommt ja jetzt eine ungewöhnliche Ballung von Fortissimo oder Fortissimo Piani. Und dann aber nach einem Doppelstrich doch so eine Art von Lichtvision, wo eine große Dur-Melodie plötzlich aufblüht, oder?
Es wird ein Männerchor singen. Wie Balsam. Moment des Friedens, der durchbrochen wird von Stichen. Und Einsamkeit. Aber diese Stiche, dadurch, dass es immer bei dieser Stelle diesen unaufhaltsamen Puls gibt, das hat sowas Unerbittliches. Das ist eine Unerbittlichkeit, die wehtut. Ja. Und das zieht sich durch den ganzen Satz durch. Und dann kommt eine Reprise. Diese Reprise wird noch schwärzer, weil Beethoven die Akkorde auffüllt. Haben wir am Anfang einen sehr langen Akkord gehabt und eine Einzelmelodie darüber. Haben wir in der Reprise eine Auffüllung dessen. Und es ist, bevor wir gleich zu der wahnsinnigsten Stelle kommen, das ist insofern auch ein sehr wichtiger Satz für uns Interpreten, weil ich glaube, hier etwas sehr deutlich wird, wie genau Beethoven war darin, wie er Dynamiken schreibt. So ein Satz könnte ja dazu verleiten, Largo, Emesto, D-Moll, Trauer, ihn sehr leise zu spielen. Und würde man das Stück nicht kennen? Ich meine, es macht Sinn. Man könnte das machen. Aber Beethoven schreibt an so wenigen Stellen und dann so bewusst pianissimo, aber ansonsten kein einziges Mal. Das ist ein Aperto, ein offenes, dramatisches, tragisches Piano.
Gibt da dieses Paradox eines objektiven Schmerzes, hat man den Eindruck, oder?
Ja,
und eines umso schlimmer wird universellen, menschheitsverbindenden Schmerzes.
Ja. Und dann kommt am Ende ein dramatischer, vulkanesker Ausbruch. Diese Art Ausbruch kenne ich bei Beethoven so nur noch in der Hammerklaviersonate, wenn kurz vor Schluss Beethoven das schreibt. Hier ist er noch schärfer, weil einzeltöniger, schriller, aber eben nicht weniger schmerzhaft. Also, wie gesagt, der Satz...
Mit der Hammerklaviersonate sind wir über 20 Jahre vorausgeeilt.
Über 20 Jahre vorausgeeilt, ja.
Vielleicht wäre das interessant, ganz kurz hier einmal den Bass anzugucken, weil da gibt es diesen chromatischen Anstieg, also den in Halbtönen aufwärtsführenden... Thank you. kommt da von S-Moll, also von einer der schwärzesten, abgelegensten Tonarten, mit denen übrigens Christus am Ölberg beginnt. Also man weiß, von welchem Leiden hier in etwa die Rede sein wird.
Ja, und der Satz endet im Grunde genommen im sterbenden Nichts. Im Pianissimo.
Aus. Was kann in einer Sonate nach einer solchen Nacht eigentlich kommen?
Erlösung. Im Grunde so eine Art Wiederkehr ins Leben. Wie so eine Art Freund, der dich, Freundin, Freund, dich an der Hand nimmt und sagt, komm, es geht weiter.
Der bringt ihn dann ja oder sie auch ganz schnell wieder in relativ jugendliche Stimmungen.
Siehe Trio, in ganz oder? Schön schalkhafte, nasenlangziehen Stimmungen. Ja, das kenne ich auch von mir manchmal. Nach der Sonate Opus 111 mir nicht anders zu helfen wissen, als irgendwie einen jüdischen Witz hinzulegen. Ja, wie sonst willst du darauf reagieren? Und hier reagiert er mit Erlösung, hier reagiert er mit Glück und Liebe. In der Hammerklaviersonate reagiert er mit Gewalt. Da ist keine Erlösung, da ist Gewalt. Hier bringt er dich zurück ins Lieben und ins Hoffen.
Ihr Lieben, ihr seid vielleicht auch keine Fans von Fußnoten, wo man stundenlang in ein Buch blättern muss, bis man die nötigen Erläuterungen findet. Zwei kleine Fußnoten würde ich hier einfügen. Die Sonate Opus 111, die berühmte letzte Sonate Beethovens, die Sonate, über die Thomas Mann in Dr. Faustus geschrieben hat. Warum gibt es da nur zwei Sätze? Diese Sonate endet ja mit einem Blick ins Jenseits, ein verklärtes C-Dur in der höchsten Höhe. Am Schluss dieses wunderbaren Variationssatzes, der eben der zweite ist. Der Weg hat also tatsächlich von dem düstersten C-Moll hinauf nach C-Dur geführt. Man kann gar nicht anders, als sich feierlich berührt fühlen und irgendwo von Transzendenz umweht fühlen. Deswegen Igor Levits Bedürfnis, mit einem jüdischen Witz irgendwo in die Alltagsrealität zurückzukehren. Christus am Ölberg, Beethovens Oratorium aus dem Jahr 1803, ist ein sehr interessantes, weil völlig vernachlässigtes, sträflich vernachlässigtes Werk. Er hat es geschrieben, eigentlich kurz nachdem er dieses berühmte Heiligenstädter Testament verfasst hatte, also seine Klage darüber, dass ihm das Gehör abhanden kommt und dass das ihn in die komplette soziale Isolation führe und dass er ständig daran gedacht habe, eigentlich sein Leben zu enden, wie er sich da ausdrückt, bis er dann eigentlich in einer künstlerischen Produktivität, die durch das Hören und durch die Ablenkung der Gesellschaft kaum mehr beeinträchtigt wird, seinen Ausweg findet. Christus am Ölberg beginnt mit dem zweifelnden, leidenden, sich zu Tode ängstigenden Christus allein im Garten Gethsemane. Er betet zu Gott und diesem Gebet voraus geht ein langes Orchesterintro in S-Moll, also jener düstersten Tonart mit 6 Bs, von der schon immer alle Theoretiker zu der Zeit gesagt haben, dass sie eigentlich die größten Seelenqualen ausdrücke. Diese Tonart ist auch bei Beethoven selten. Wenn er sie hier wieder verwendet, also in unserer Sonate Opus 10 Nummer 3, ist die Aussage, die rhetorische Aussage wiederum, sehr, sehr deutlich. Soweit zu den beiden Fußnoten, zurück in Igor Levits Wohnzimmer, zurück zu seinem Flügel. Wir sprachen anschließend tatsächlich über den vierten Satz, nämlich die Rückkehr ins Leben, wenn ihr wollt, und danach über den ersten Satz, den Kopfsatz, Presto.
Wenn der dritte Satz endet, und plötzlich erscheint ein Gesicht und sagt, hallo. Auf eine so reife und so liebende Art und Weise, ein ähnliches Prinzip wie nochmal lange Linie. Thank you. Hallo. Also so die ganze Zeit. Es ist einfach das pure Leben, das pure Glück, das hier sich Bahn bricht und einfach nur noch spielt.
Wie ein Versteckspiel um das Thema hat William Kindermann, der wunderbare amerikanische Musikologe, gesagt, seit dieser Beginn dieses Satzes. Also was da auftaucht, ist ja nie so wirklich eine ganz konkrete, abgeschlossene Gestalt, sondern ein ständiges Kristallisieren von kurzen Elementen.
Ein Spiel.
Ja. Ich muss persönlich gestehen, wenn ich diesen Satz im Auto höre, irgendwie auf CD oder Streaming, dann muss ich an die Seite fahren, weil das ist einfach so aufregend, was da passiert.
Das ist mit einer meiner 3, 4, 5 Lieblingssätze in diesen ganzen 32 Sonaten.
Aber viel heiterer geht's kaum, oder?
Viel heiterer geht's kaum. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wir wissen, dass nach dem ersten Satz der zweite folgen wird. Natürlich ist der erste Satz auch heiter. Dieser Heiterkeit und dieser Geschwindigkeit kommen diese dunklen Momente. Also er ist einfach schnell, aber er ist gleichzeitig auch unerbittlich. Und ich glaube schon, dass dieser Satz in seiner Unerbittlichkeit, in seiner Geschwindigkeit ein Glück vortäuschender Expresszug in die Hölle ist. So fühlt er sich für mich an. Da ist nichts wirklich Glückliches. Da braut sich was zusammen.
Wohlgemerkt, wir sprechen hier vom ersten Satz, vom Kopfsatz. Ja. Wir sind jetzt mal quer gesprungen durch die Sonate hin und her gesprungen. Erst der zweite Satz, dann der dritte, dann das Finale und jetzt zurück zu dem Kopfsatz, der ja nicht umsonst Kopfsatz heißt, weil normalerweise dieser erste Satz ja definiert, um was es in einem solchen Werk gehen wird. Presto, sehr lang, à la breve, wirklich enorm schnell. Ja. Und gemeinhin gilt er als ein Beispiel dafür, wie Beethoven aus nichts sehr viel macht. Denn die Motivbestandteile sind lapidarer, kaum vorstellbar. Vielleicht kannst du mal kurz die Zellen sozusagen identifizieren, damit man weiß, wie sich das eigentlich
entwickelt. Naja, die wichtigste Zelle ist einfach eine Art, kann man das auch Rakete nennen?
Im Grunde schon.
Im Grunde schon.
Mannheimer Rakete ist ein Ausdruck, der ein Emporschnellen sozusagen einer Bewegung bezeichnet. In Mannheim, der Hof Karl Theodors, etwa um 1770, wo eine ganze Reihe auch aus Böhmen stammender Komponisten wirkten, hat eigentlich diese Frühklassik hervorgebracht. Und dieses dynamische Emporschnellen wurde ja auch gerne immer mit dem Geist der Aufklärung und mit einem Optimismus in Verbindung gebracht, prägt natürlich in der Klassik und dann auch bei Beethoven noch ganz viele Themen. Ja. Diese Rakete ist nicht im Einzelnen definiert, es ist eine Aufwärtsbewegung voller Dynamik, voller Geschwindigkeit. Selbst der gezackte Beginn von Opus 10 Nummer 1 könnte als Mannheimer Rakete bezeichnet werden.
Ja. Also im Grunde.
Wobei, die ersten 4 Töne ja fast noch entscheidend sind.
Klar, in der aber es ist jetzt nicht so spannend.
Es ist ja alles nicht spannend, aber. Es ist
überhaupt nicht spannend.
Es wird unter Strom gesetzt.
Aber es wird unter Strom gesetzt und es wird dadurch zu einem Zustand der Rastlosigkeit und des puren Lebens versetzt, das seinesgleichen sucht.
Zu Ende des ersten Teils, bei Takt 66, kannst du zeigen, wie diese ersten 4 Töne eigentlich verwandelt werden.
Die ersten 4 Töne werden zu diesem. Und die ganze Stelle klingt dann so.
Dann kommt es nochmal.
Und nochmal. Und schon wieder sind wir bei den 4 Tönen. Und wir erreichen zum ersten Mal das D-Moll, das im zweiten Satz kommt. Und schon klingt der Satz gar nicht mehr heiter. Meine ich, das ist wild. aber es ist nicht heiter.
Was wir in der linken Hand hören, ist jetzt immer wieder genau dieses Mannheimer Raketenmotiv.
Genau. Und nochmal. Die ganze Zeit. Es ist ein sehr persistierender, im Grunde sehr dunkler Satz.
Dann doch.
Naja, ich sag jetzt, natürlich ist er wild und er ist schnell und er ist zum Teil auch irgendwie elektrisiert, aber ich glaube, es ist kein glückseliger Satz, sondern es ist ein Satz, der dich vorbereitet, ob du es willst oder nicht, vorbereitet auf das, was danach kommt.
Ist dieses Arbeiten mit so neutralem Material nicht auch besonders faszinierend? Also Beethoven als jemand, der eigentlich immer Neues schafft aus sehr, sehr lapidaren,
naja,
sehr
unqualifizierten Dingen. Das ist ja der Grund, wieso ich die Diabelli-Variation so liebe. Noch einmal. Das ist der Kern. Mit einer der Kerne für eines der bedeutendsten Werke aller Zeiten. Und
wärst du so nett und spielst uns einmal das Thema der Diabelli-Variation, der Walzer von Anton Diabelli, über den dann eine ganze Reihe von Komponisten um die 20, glaube ich, Variationen geschrieben haben. Und Beethoven ebenfalls aufgefordert, eine Variation beizusteuern, hat dann 33 komponiert. Neben mir sitzt die Jukebox Igor. Ich kann ihn alles bitten zu spielen und er macht es.
Try genau. me.
Dann kommt gleich in den Diabelli-Variation eine Marsch-Variation, die genau
auf also diesen wir, repetierenden genau. Also wenn wir Ton die jetzt besprechen, ist der Podcast 4 Stunden lang. Aber ich will nur damit sagen, dieses Erleben als Musiker, da zu sitzen und zu merken, hey, warte mal, das reicht ihm, um einen der beseeltesten und aberwitzigsten Sätze zu schreiben, die man sich vorstellen kann. Das ist schon ziemlich niederschmetternd irgendwie. Ich kann es nicht.
Aber man redet ja viel davon, dass Beethoven so ein Utopist war, dass er quasi ein Idealist war, ja, dass er von Freude, von Friede, von besseren Welten gesprochen hat. Die Vision der 5. Sinfonie, die Vision der Eroica, das Prometheische. Aber ist nicht das Utopische auch, dass man ganz weniges nehmen kann und daraus ganze Welten schaffen kann? Und diese Welten sind gut und diese Welten sind lebenswert. Und
gut, so ich glaube, in diesem Stück ist die Welt nicht gut. Aber ja, das ist das Utopische. Es ist das Geniale bei ihm.
Selbst im ersten Satz sind die Welten nicht gut?
Ich glaube, in diesem ersten Satz ist die Welt nicht gut, nein.
Ist das nicht auch ein Riesenspiel, ein Übermut, ein Beherrschen aller pianistischen Möglichkeiten?
Ja, aber ich glaube, dieser Satz ist Spiel und Übermut, aber es ist nicht glückselig wie das Finale, sondern es ist, glaube ich, ziemlich brutal. Und das zieht sich runter. Also wie gesagt, ich kann nicht, auch wenn ich es wollen würde, ich kann nicht den zweiten Satz wegdenken, der nach dem ersten kommt. Und ich gehe mit diesem zweiten Satz im Kopf in den ersten und das macht was mit mir.
Ihr Lieben, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das ist Igor.
Und das ist Anselm und wir freuen uns sehr auf die nächste Folge.
Die Pathetik, Opus 13, ein echtes Highlight.
Genau.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Diabelli-Variation Beethovens Opus 120 hat Igor Levit ebenfalls auf CD eingespielt. Sie erschien 2015 im Rahmen eines größeren Sets, das 3 große Variationswerke enthielt, neben den erwähnten Diabellis, die Goldberg-Variation von Bach und Frederik Schewskis zyklopische Variation über The People United Will Never Be Defeated, das chilenische Revolutionslied. Frederik Schewski, der amerikanische Komponist, der in vielerlei Hinsicht eine Vorbildfunktion für Igor Levit hat. Er ist auch ein hervorragender Pianist, Jahrgang 1935. Wir sprechen immer mal wieder von ihm. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven@br.de. 32xbeethoven@br.de.
32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.